Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext steht im 2. Timotheusbrief im Kapitel 1. Wir wollen hören auf die Verse 7 bis 10. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen. Wir wollen beten. Liebe Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese Verse aus dem 2. Timotheusbrief, die du uns jetzt schenkst für unser Leben als Predigttext in diesem Gottesdienst. Wir wollen dich bitten, dass du in dieser Predigt sprichst zu uns, dass du uns rufst, dass du uns anredest in unserer Situation, in der wir sind. Damit das passiert, dass deine Stimme wirklich erklingt in dieser Predigt und wir sie hören und vernehmen können, dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir wollen dich bitten, Herr, um deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und so rufen wir zu dir und bitten dich, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in diesem Predigttext geht es um einen Ruf. Das ist das Zentrum dieses Textes von dem heiligen Ruf. Und es gibt wunderbare, fantastische Rufe, die man als Mensch in dieser Welt erleben darf. So quasi als Krönung der Biografie. Denken wir einmal daran, Sie wären Fußballspieler. Sie hätten so in der F-Jugend angefangen zu kicken. Wären bis zur A-Jugend gekommen. Und wären dann so gut, dass Sie irgendwie in der Profimannschaft aufgenommen würden. Sie würden nicht nur irgendwo in der Regionalliga oder zweiten Liga spielen, kämen auch in die Bundesliga. Und Sie wären ein so hervorragender Fußballer, dass irgendwann bei Ihnen das Telefon klingelte und Jogi Löw anrufen würde und würde Sie berufen in die Nationalmannschaft. Was wäre das für ein Ruf? Was für ein gewaltiger Ruf? Nur ganz, ganz wenigen Menschen ist das gegeben und geschenkt. Oder stellen Sie sich vor, Sie würden in den Vereinigten Staaten leben, hätten dort Jura studiert, hätten ganz vieles investiert, hätten eine Doktorarbeit geschrieben, hätten sich habilitiert, wären Professor, wären Richter, wären sehr angesehen und auf einmal würden Sie in Frage kommen, an den obersten Gerichtshof berufen zu werden. Sie wissen, vor einigen Tagen ist dort eine Richterin gestorben, jetzt wird danach der Nachfolge geguckt, sind mehrere Kandidaten im Gespräch, aber derjenige, der den Ruf bekommen wird, dann vom Präsidenten oder vom Senat bestimmt wird, etwas Großartigeres gibt es kaum. Es gibt fantastische Rufe in dieser Welt, die so eine Biografie krönen können. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit dem Ruf des lebendigen Gottes. Kein Ruf eines Fußballtrainers, kein Ruf eines Präsidenten oder einer Behörde. Nein, der heilige Ruf des Allmächtigen. Der Ruf, in dem man versteht, der lebendige Gott ist keine Fiktion. Er ist tatsächlich existent. Und er tritt in Kommunikation mit mir, er spricht mit mir. Und davon ist in diesem Text die Rede, von diesem heiligen Ruf, von dem Paulus hier dem Timotheus erzählt, und von dem ich auch Ihnen künden möchte in dieser Predigt. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, der heilige Ruf. Und ich möchte ausgehend von diesem Predigttext 5 Dinge über diesen heiligen Ruf sagen. Ich möchte erstens etwas sagen über das Ergehen des heiligen Rufes, zweitens über den Verdienst des heiligen Rufes, drittens über die Veränderung durch den heiligen Ruf. Viertens sprechen über das Seligmachen des heiligen Rufes. Und fünftens über das Leben im heiligen Ruf. Das Erste, das Ergehen des heiligen Rufes. Paulus sagt das, sie hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Zum Ruf Gottes muss man sagen, dass es nicht nur diesen heiligen Ruf gibt, von dem hier die Rede ist, es gibt noch ein anderes Rufen Gottes. Es gibt erstens den Ruf Gottes an uns ins Leben. Ich zitiere immer wieder diese Römerstelle aus Römer 4, da heißt es, dass er uns ruft aus dem Nichtsein in das Sein, aus der Nichtexistenz in das Existierende. Das ist der Ruf Gottes, der uns das Leben gegeben hat. Es gibt einen zweiten Ruf Gottes, das ist das Abberufen. Menschen sterben nicht, Christen schon gar nicht, die werden abberufen. Wenn irgendwann unsere Tage voll sind, wenn unsere Lebensspanne erfüllt ist, wird Gott uns abberufen. Wir können nichts dazu tun, dieser Lebensspanne einen Tag dazusetzen oder wegnehmen. Gott entscheidet, wann Anfang unseres Lebens ist und auch wann das Ende des Lebens ist. Und dann beruft er uns ab. Das sind zwei Rufe, der Ruf ins Leben und der Ruf aus dem Leben hier in dieser Welt heraus, sind Rufe, da können wir nichts machen. Die passieren an uns und dann ist es geschehen. Dann leben wir oder leben in dieser Welt nicht mehr. Aber es gibt noch einen dritten Ruf und zu dem müssen wir uns verhalten. Bei den ersten beiden Rufen, bei dem Ruf ins Leben und aus dem Leben heraus, da können wir uns verhalten, wie wir wollen, da können wir nichts dran tun. Aber der dritte Ruf, nämlich dieser heilige Ruf, zu dem müssen wir uns verhalten. Das ist der Ruf in die Nachfolge und das ist der Ruf, von dem hier die Rede ist. Das ist der Moment im Leben, wo man merkt, Gott existiert. Wo Gott mir in einer besonderen Weise nahe ist und wo ich verstehe, jawohl, er ist der Lebendige. Nicht nur das, was meine Großmutter oder mein Vater geglaubt haben, sondern ich persönlich erlebe das in meinem Leben. Der lebendige Gott ist da und spricht zu mir in einer ganz besonderen Weise. Und das ist in jeder Biografie ganz individuell unterschiedlich, wie dieser heilige Ruf an jemanden ergeht. Bei dem einen ist es ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, ein Unfall, indem er Begegnung mit Gott hat und merkt, wie Gott einen anspricht. Ich war gestern auf einer Konferenz, wo mich dann einer der Teilnehmer zum Flughafen im Anschluss brachte und erzählte mir seine Bekehrungsgeschichte. Er berichtete davon, dass er früher Drogenjunkie war, dass alles kaputt ging und dass schließlich der Moment, wo seine Frau ihn verlassen hat, der Moment war, wo alles aus war, aber in dem Moment ist ihm Gott begegnet und hat er den Ruf gehört. Er hat dann auch erzählt, dass Gott schon früher in seinem Leben gewirkt hatte halt. Aber da war es eben so, dass er den Ruf angenommen hat und dem nachgekommen ist. Er hat sich dann richtig dazu verhalten. Auch das muss man sagen, dieser Ruf, so sagt es die Bibel, er geht nicht nur einmal im Leben. In Hiob lesen wir, 2 bis 3 Mal ruft Gott jeden Menschen in ganz klarer Weise mit einem heiligen Ruf, dass er in diesem Moment ganz genau weiß und merkt, hier ist Gott, hier ist er mir nahe. Aber obwohl Gott dann Menschen begegnet, nehmen nicht alle Menschen diesen Ruf an. Der Ruf ergeht, aber Menschen lehnen ihn ab. Wir haben das eben auch im Evangelium Lukas 14 noch einmal gehört. Da lädt Gott ein zu seinem Fest. Die Einladung ist ausgesprochen. Und als es dann konkret wird, dann lehnen die Leute ab. Nein, danke. Bitte entschuldige mich, ich habe den Acker gekauft, die Ochsen, ich habe eine Frau gefunden. Die Bibel erzählt immer wieder, dass Menschen den Ruf Gottes nicht annehmen. Der reiche Jüngling oder Lukas 7 heißt es von den Pharisäern, sie aber verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte und ließen sich nicht von Jesus taufen. Also Gott ruft sie, sie haben gemerkt, sie hat was an ihr Herz gelegt, aber sie lehnen es ab. Oder wir haben jetzt ja die Apostelgeschichte besprochen, in Apostelgeschichte 26, Paulus, der große, große Verkündiger, steht da vor dem König Agrippa und er darf ihm das Evangelium darlegen. Und da ist auszugehen von, dass Paulus natürlich eine andere Vollmacht hat als ein kleiner Pastor Latzel oder sonst jemand halt. Paulus legt ihm das Evangelium aus und das sagt dann auch die Schrift halt, dass der König Agrippa sagt, es fehlt nicht viel und du überredest mich, ein Christ zu sein. Der hat den Ruf gespürt. Da steht Paulus vor ihm. Vollmächtig verkündigt er ihm das Evangelium und er nimmt den Ruf nicht an. Wunderbar, dass wir, die wir hier sind und zuhören, alle hoffentlich den Ruf angenommen haben. Und ich wiederhole das nochmal, ich habe es eben schon mal bei der Einführung zum Evangeliumslesung gesagt, halt, sollte jemand hier sein, der den Ruf Gottes noch nicht angenommen hat für sein Leben und noch nicht in die Nachfolge getreten ist, den möchte ich im Namen Gottes noch einmal rufen. Ich möchte ihm sagen, Gott ruft dich in seine Nachfolge. Er ruft dich, dein Leben ihm zu übergeben und ihn als Herrn und Heiland anzuerkennen und für ihn zu leben. Nimm diesen heiligen Ruf an, solange er noch an dein Ohr dringt. Das heißt in der Schrift, Jesaja 55, sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Und in diesem heiligen Ruf ist Gott nahe, aber er ist nicht immer nahe. Es gibt nur besondere Momente im Leben, wo der lebendige Gott da ist und wo dieser Ruf ergeht. Und bitte, wenn du diesen Ruf hörst, dann nimm ihn an für dein Leben. Und wenn du diesen Ruf angenommen hast, vielleicht schon vor 10, vor 20, vor 30 Jahren, dann möchte ich daran erinnern, dass die Annahme dieses Rufes dich verpflichtet, eben auch in der Nachfolge zu stehen und mitarbeiten im Reich Gottes. Du bist berufen, mitzutun. Dafür lebst du in dieser Welt. Nicht für dein Bankkonto, nicht für deine Gesundheit, nicht für deine Familie, sondern für das Reich Gottes. Du bist mit dem heiligen Ruf berufen zum ewigen Leben, da kommen wir gleich noch zu, aber berufen auch zu einer Aufgabe in dieser Welt. Und jeder Christ, jeder Berufene, der den Ruf angenommen hat, hat gleichzeitig auch den Ruf zu einer Aufgabe. Und es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben. Es gibt einmal die Aufgaben, die allgemein allen gestellt sind. Und es gibt Spezialaufgaben. Viele Christen, die sind so ein bisschen verzweifelt darüber, berufene Menschen, weil sie sagen, ich habe gar keine Spezialaufgabe. Da frage ich immer, machst du denn deine allgemeine Aufgaben richtig? Ja, wie allgemeine Aufgaben? Die hadern so ein bisschen damit, dass sie nicht die ganz große Berufung zu irgendeinem ganz besonderen Dienst haben. Das wird nicht allen geschenkt. Aber die allgemeinen Aufgaben, die müssen wir alle erledigen. Und manche kriegen deshalb keinen Ruf zu einer Spezialaufgabe, weil sie die allgemeinen Aufgaben nicht erledigen. Allgemeine Aufgaben sind zum Beispiel, unverbrüchlichen Glauben zu haben. Johannes 14 sagt Jesus, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine Aufgabe, die du hast. Kümmer dich um deinen Glauben. Die Mission, die Unterstützung der Mission, das Beten für die Missionare, die Unterstützung von Missionswerken ist eine Aufgabe. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Das ist auch eine allgemeine Aufgabe. Aber eben auch eine Aufgabe in deinem Umfeld, in deiner Familie, bei deinen Patenkindern, an deinen Nachbarn, missionarisch zu wirken. Dankbarkeit ist so eine allgemeine Aufgabe. Sei dankbar in allen Dingen, so heißt es im Thessalonicher Brief, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Oder Heiligung ist so eine andere allgemeine Aufgabe, die allen Christen gilt. Es gibt natürlich auch Spezialaufgaben, zu denen du berufen wirst. Aber wie gesagt, das Erste und Wichtige ist erstmal, dass wir die allgemeinen Berufungen befolgen, die verbunden sind eben mit dem heiligen Ruf in die Nachfolge. Wir werden gleich, wie gesagt, nochmal darüber sprechen, was es heißt, wenn wir den bekommen, was uns dadurch geschenkt wird. Aber es wird uns eben auch einiges abverlangt. Das ist das Erste, das Ergehen des heiligen Rufes. Ein Zweites, der Verdienst des heiligen Rufes. Da heißt es hier im Vers 9, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeitwelt. Das sind drei ganz wichtige Punkte, die in diesem Vers gesagt werden, warum wir diesen Ruf bekommen haben. Erstens, nicht aus unseren Werken. Niemand von uns, der den Ruf Gottes gehört hat, hat es deshalb, weil er das irgendwie verdient hätte. Ohne unsere Werke, ohne Verdienst. Das ist anders, als wenn der Jogi Löw einen Nationalspieler beruft. Der wird berufen, weil er hervorragende Leistungen bringt. Der Löw ruft niemanden an, der irgendwie nur mittelmäßig ist und was weiß ich, pro Saison 3 Eigentore vielleicht verschuldet und der irgendwie mehr auf der Reservebank sitzt, sondern der ruft die Leute und beruft die in der Nationalmannschaft, die die Besten der Besten in den Mannschaften sind. Und ob der Leistung wird ein Mensch in die Nationalmannschaft berufen. Aber im Reich Gottes ist das anders. Beim Reich Gottes ist es so, dass der heilige Ruf an uns ergeht, obwohl wir nichts sind, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir nicht würdig sind der Gnade Gottes. Das ist kein kausales Verhältnis, wir werden nicht berufen, weil wir so gut und fromm sind, sondern ein konzessives Verhältnis. Obwohl wir so furchtbare Sünder sind, werden wir berufen. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder sehen. Vielleicht hat der ein oder andere Wiedergeborene jetzt schon gedacht beim ersten Punkt, ja meine Güte, die Predigt, was soll mir das denn heute sagen? So nach dem Motto, das Ergehen des Rufes, ist doch alles schon passiert in meinem Leben. Dann lass dich jetzt nochmal daran erinnern, was es heißt, dass du berufen bist, mit heiligem Ruf, obwohl du es nicht verdient hast. Damit du dann wirklich auch demütig vor dem lebendigen Gott immer wieder stehst. Römer 3 heißt es, wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, die in Christus Jesus geschehen ist, eben nicht aus Werken. Das ist das Erste, was hier gesagt wird. Der Verdienst des heiligen Rufes geschieht nicht aus Werken, sondern, und das ist das Zweite, nach seinem ewigen Ratschluss. Hier heißt es, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem ewigen Ratschluss. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Zeit, dass er uns mit heiligem Ruf begegnet. Uns ganz speziell. Auch bei so einem Fußballnationalspieler ist es so, bevor der geboren ist, da weiß niemand, dass der Nationalspieler wird. Auch wenn der in der A-, B- oder C-Jugend gespielt hat, weiß niemand, dass der Nationalspieler wird halt. Und auch so ein Nationaltrainer, der weiß nicht, bevor er irgendwann geboren ist, dass der irgendwann Nationalspieler wird, das ist klar. Aber bei uns ist das so. Gott wusste es vor Anbeginn der Zeiten. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, so heißt es im Epheserbrief. Denn in Jesus Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Und er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Es ist sein Willen, es ist seine Vorherbestimmung. Und ich weiß jetzt schon, was wieder passieren wird, wenn ich heute Nachmittag nach Hause komme und was auch morgen passieren wird, wenn die E-Mails aus dem Büro weitergeleitet werden, da schreiben die Leute immer, nein, das stimmt gar nicht, Gott vorherbestimmt die Leute nicht. Da sage ich immer, welche Bibel lesen Sie denn? Natürlich vorherbestimmt er die Leute. Das müssen wir wissen. Wir müssen uns trotzdem noch dazu verhalten, das ist das andere zu diesem Ruf. Das heißt, wir müssen selber noch Ja oder Nein sagen, Gott zwingt niemanden hinein. Und trotzdem vorherbestimmt er, wen er beruft und wer das ewige Leben bekommt und auch wer nicht. Das ist glasklar. Und das wusste Gott schon vor Anbeginn der Zeiten und das weiß er in aller Ewigkeit. So ist unser lebendiger Gott. Und wer anderes denkt und glaubt, der betreibt Gotteslästerung, weil er Gott klein macht. Und daran erinnert Paulus hier den Timotheus. Timotheus, der Name heißt, Ehre Gott, fürchte Gott. Und das musst du bei deiner Berufung sehen. Du als Mensch bist nichts, du bist nur Geschöpf. Er, der Schöpfer, ist alles. Und er hat uns nach seinem Ratschluss berufen. Und nochmal, wenn wir dann anfangen, so ein bisschen zu meutern, das sagte ich, das, was kommen wird in den E-Mails, so nach dem Motto, das stimmt gar nicht und der Mensch hat ja einen freien Willen und er ist so quasi auf Augenhöhe mit Gott und könnte, das stimmt nicht. Er beruft und er entscheidet. Und ich verstehe nicht, dass gerade Christen dagegen opponieren. Also einer, der nicht gläubig ist, das würde ich ja verstehen, wenn der sagen würde, ich beschwere mich darüber. Ich als Christ kann mich darüber nur freuen. Nicht hämisch über die, die nicht berufen sind. Deshalb bin ich ja missionarisch unterwegs und versuche, die auch damit im Evangelium in Kontakt zu bringen, dass sie den heiligen Ruf annehmen. Aber ich für meine Person kann mich erstmal freuen darüber, dass ich auserwählt bin. Also wenn so ein Nationalspieler, ich bin jetzt wieder beim Fußball, den Anruf von Jogi Löw bekommt und kriegt gesagt, du bist jetzt beim letzten Länderspiel dabei, ich werde dich aufstellen, du darfst das Trikot der Bundesrepublik Deutschland tragen. Da wird er nicht auflegen und sagen, oh, liebe Frau, wie furchtbar, dass meine Mitspieler alle nicht berufen sind. Nee, der wird sagen, super, Halleluja, wie spitze ist das denn? Endlich berufen in die Nationalmannschaft. Und das ist das, was wir auch dürfen. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir aus ewigem Ratschluss berufen sind. Wir haben es nicht verdient, aber das hat Gott mit uns getan. Das ist etwas ganz Wichtiges auch für unsere Persönlichkeit, für den Wert unseres Lebens, dass wir den darin verstehen können, die ewige Erwählung vor Gott. Und diese Erwählung, das ist das Dritte, geschieht eben aus Gnade, allein aus Gnade. Nichts anderes, das haben uns übrigens auch die Reformatoren ja ins Stammbuch immer wieder geschrieben, diese vier Soli halt zu sagen, Solus Christus, Sola Scriptura, Sole Fide und Sola Gratia, allein die Gnade. Und das Wunderbare ist, Gratia, dieses lateinische Wort Gnade, kann man eben nicht nur mit Gnade übersetzen, sondern eben auch mit Dank. Wenn ich verstanden habe, dass es Dank ist, dann bleibt mir nur Sola Gratia, allein die Dankbarkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Und das ist ganz wichtig für den heiligen Ruf, wenn wir ihn angenommen haben, dass letztlich für uns nur die Dankbarkeit bleibt, dass Gott mich berufen hat. Und das war das, was ich euch noch einmal deutlich machen möchte, dass ihr dankbar sein dürft, dem lebendigen Gott, ganz gleich, was eure momentane Situation seid. Ihr seid Berufene fürs ewige Leben und dafür dürft ihr dankbar sein. Es ist nicht euer Verdienst, es geht nicht um eure Werke. Es ist der ewige Ratschluss Gottes aus lauter Gnade, der passiert ist. Ein drittes, die Veränderung durch den heiligen Ruf. Wenn wir den heiligen Ruf erfahren haben, dann verändern sich Dinge in unserem Leben. Auch davon ist in unserem Predigtext die Rede. Wenn wir den heiligen Ruf bekommen haben, das ist ja der Moment, wo der Heilige Geist in uns kommt und wir die Erkenntnis haben, Gott lebt, dann haben wir einen anderen Geist, der uns trägt, bewegt und leitet. Nämlich nicht mehr den Geist der Welt, sondern den Heiligen Geist. Davon spricht Paulus hier, wenn er sagt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Heilige Geist ist kein Geist der Furcht. In Gott ist keine Angst. Der Heilige Geist ist ja wahrer Gott mit Jesus und mit dem Vater halt. Und dieser Geist ist nicht ein Geist der Furcht. Der Geist dieser Welt, der ist ein Geist der Furcht. Dieses Wort im griechischen Urtext, Furcht, heißt so viel wie Deilia, also so heißt das Wort, so viel wie Feigheit, Verzagtheit, Angst. Das ist der Geist dieser Welt. Und die Welt hat immer nur Angst, Verzagtheit und Furcht. Angst, nicht genug geliebt zu werden. Furcht zu erkranken. Angst, den Job zu verlieren. Angst um das Geld. Und vor allen Dingen die furchtbare Angst vor dem Tod. Das ist der Weltgeist. Der Weltmensch, bei allem, was er hier an Schönen und Wunderbaren bekommt, wenn er auch nur so ansatzweise aufwacht in diesem Leben ohne Gott, beherrscht ihn die Angst. Und der Weltmensch ist letztlich immer nur auf der Flucht eben vor dieser Konfrontation mit dieser Angst. Und das ist der Geist des Teufels, des Widersachers, der immer in die Furcht, in die Angst führt. Wir haben Gott sei Dank diesen Geist nicht, sondern wir sind verändert durch den Heiligen Geist zu einem anderen Leben. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, sondern wir haben den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ein Geist der Kraft, es ist der Geist Gottes. Es ist der Geist, der das Universum in das Leben gerufen hat. Solche Kraft hat dieser Geist und wir haben Anteil an dieser Kraft. Deshalb müssen wir uns nicht in den Schwächen dieser Welt fürchten. Wenn wir den heiligen Ruf angenommen haben, dann ist der lebendige Gott bei uns. Wir haben das eben in diesem Psalm 29 gehört, ich habe den rausgesucht, wie stark dieser heilige Ruf ist, wenn wir den haben, das Wort. Die Stimme des Herrn erschallt über den Wasser. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Er lässt sie springen, Libanon, wie einen Kalb. So ist die Stimme, ist der Ruf des lebendigen Gottes. Und da haben wir Anteil an der Kraft Gottes. Wir haben den Geist der Kraft. Und wenn du dich kraftlos fühlst, geh ins Wort. Und dann lies so ein Wort wie dem Psalm 29. Und dann glaub dem und dann wirst du merken, wie du in deinem Geist Veränderung erfährst. Wie der Geist der Welt kleiner wird und wie der Heilige Geist stark wird. Das ist ja das Problem bei uns, dass wenn wir Christen sind, den heiligen Ruf angenommen haben, wir nicht mit einem Mal den Geist der Welt ausgeschaltet haben und nur noch Heiliger Geist in uns ist, sondern das ist ja so eine Konkurrenz in der Nachfolge. Der Widersacher versucht uns immer wieder Angst zu machen, geht rum wie ein brüllender Löwe, versucht uns da entsprechend immer wieder mit seinen Dingen dann Furcht zu bereiten. Aber wir haben einen anderen Geist und in diesem Geist müssen und sollen wir leben. Im Geist der Kraft, im Geist der Liebe. Gott ist Liebe, unfassbare Liebe, Liebe ohne Gleichen. Diese Liebe ist so stark, dass er sich selber in Jesus für uns geopfert hat. Und diese Liebe wird uns geschenkt, diese Agape in unser Leben hinein, dass wir daraus leben. Einmal, dass wir diese Liebe selber spüren für unser Leben, dass wir merken, wir sind geliebt, aber auch, dass wir in der Lage sind, Liebe in dieser Form weiterzugeben. Das ist der Geist, in dem wir leben. Der Geist der Besonnenheit, der Weisheit, der Erkenntnis halt, die uns nicht irgendwie mit irgendwelcher Furcht lähmt, sondern die uns schlau werden lässt und die Dinge richtig einschätzen lässt. Das macht einen Christen aus, dass er diese Veränderung erlebt hat, nicht mehr im Weltgeist, im Geist der Furcht lebt, sondern eben im Geist Gottes, im Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ich bin beim Studium von einem Juristen gefragt, der gläubig war und der wusste, dass ich Theologie studiere, der aber auch wusste, dass nicht jeder Theologiestudent gläubig ist. Der hat mich dann so bei der ersten Begegnung dann direkt gefragt, bist du wirklich ein Bruder oder bist du Kirchensteuerzahler? Bist du jemand, der im Geist Gottes wandelt oder bist du noch im Geist der Welt? Das war genau auf den Punkt gebracht, halt zu sagen. Bist du wirklich im Geist Gottes? Weißt du wirklich was von diesem Geist der Kraft, von diesem lebendigen Gott? Oder bist du im Prinzip nur jemand, der da so ein religiöses Programm im Theologiestudium absolviert hat? Geist Gottes besitzen heißt Veränderung erleben. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte, was vergangen ist, ist der Geist der Welt. Wir haben den Geist Gottes, das ist das Wunderbare. Aber nicht nur diese Veränderung, dass wir einen anderen Geist haben, ist ja angesprochen. Auch die Veränderung, das muss man auch sagen, dass wir ins Leiden geführt werden. In diesem Predigtext ist ja davon die Rede, dass Paulus Leiden erlebt. Das ist ja auch so eine Veränderung durch den Geist Gottes bei ihm. Also solange er den Geist der Welt hatte, war er jemand, der der Gemeinde Jesu Leiden zugefügt hat. Er hat sie verfolgt, unterdrückt, Christen gefoltert und Christen getötet. Aber als er den Geist Gottes bekam, hat sich's radikal gewendet. Da ist er zu demjenigen geworden, der selber verfolgt wurde und selber im Gefängnis sitzt und dafür leidet. Und da ruft er dann Timotheus auch zu auf, dass er in die Leidensgemeinschaft mit ihm eintritt. Das ist eine Veränderung. Der Weltmensch, der meidet das Leiden. Aber der Mensch, der vom Geist Gottes getrieben wird, der ist auch bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Und das kann er nur deshalb, weil er verändert worden ist, eben durch den heiligen Ruf. Ein viertes, das Seligmachen durch den heiligen Ruf. So heißt es hier, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Seligmachen heißt wörtlich ja eigentlich gerettet sein. Jetzt ist alles in Ordnung. Und das ist das, was eben passiert, wenn uns der Ruf Gottes ereilt und wir den Ruf annehmen. Wir wirklich dann als Christen leben. Dann gilt für uns, was auch Wochenspruch diese Woche ist. Der Wochenspruch ist aus diesem Text entnommen, 2. Timotheus 1,10. Der Heiland Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Christus hat dem Tod die Macht genommen und ein ewiges Leben an den Tag gebracht für diejenigen, die seinen Ruf annehmen. Dieser Ruf im Griechischen heißt hier Klesis. Ruf heißt Klesis. Und die Kirche, die Gemeinde, heißt Ekklesia, die Herausgerufenen. Das ist das, was im Urtext gemeint ist. Das heißt, wenn wir zur Gemeinde gehören, zur wirklichen Gemeinde, also nicht zu irgendeiner Körperschaft oder zu irgendeinem Verein, die sich Gemeinde oder Kirche nennt, sondern zu sagen, wirklich geistig Berufene, dann sind wir eben herausgerufen. Herausgerufen aus dieser Welt, aus dem Elend dieser Welt. Diese Welt ist ja dahingegeben in Tod und Sünde. Das ist das Schicksal dieser Welt, was nach dem Sündenfall passiert ist. Aber wenn wir den heiligen Ruf angenommen haben, dann sind wir daraus herausgerufen. Wir sind herausgerufen aus der Sünde, aus dem Elend dieser Welt und vor allen Dingen aus dem Tod. Daran will uns der Wochenspruch erinnern. Wir sind herausgerufen aus dem Tod. Das Evangelium für diesen Sonntag, das vorgesehen ist, was ich nicht gelesen habe, ist das Evangelium von Lazarus, der da im Grab liegt und schon 4 Tage tot ist. Und dann kommt der Heiland und der ruft ihn, komm heraus, und er kommt heraus, obwohl er schon am Verwesen ist. Das ist das Seligmachen des heiligen Rufes, wenn wir den angenommen haben. Und auch wir werden wie Lazarus sterben müssen. Aber in dem Moment, wo wir gestorben sind, wird uns der heilige Ruf Gottes ereilen. Und er wird uns in die Ewigkeit zu sich rufen, wenn wir in dieser Welt den heiligen Ruf angenommen haben. Aber wenn wir das getan haben, dann dürfen wir froh sein und uns freuen, alles ist in Ordnung, das Happy End über meinem Leben steht. Wir alle, die wir hier sind, wir alle, die wir zugeschaltet sind, werden früher oder später sterben. 10 Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren, keine Ahnung. So Jesus nicht vorher wiederkommt, das ist klar. Diejenigen, die den heiligen Ruf nicht angenommen haben, die müssen sich fürchten. Denn sie gehen aufs Gericht und vermutlich auf die Hölle zu. Aber wir, die wir den heiligen Ruf angenommen haben, wir haben ewiges Leben. Das ist das Wunderbare, das ist das Seligmachende des heiligen Rufes. Da kannst du dann selig, das ist so ein schönes Wort, was Luther geprägt hat, kannst du so ruhig leben. Egal wie intensiv bei dir momentan die Stürme sind, egal was bei dir momentan passiert, hast du den heiligen Ruf angenommen, da kannst du ganz selig leben und noch seliger sterben. Ist doch alles gelaufen, ist doch alles in Ordnung. Das ist etwas so, als wenn du beim 5000-Meter-Lauf mitmachst, du bist zwar bei der letzten Runde noch am letzten Platz, weißt aber, ich bin so schnell, kann die alle noch überholen und werde der Sieger sein. Und so ist es, wir sind alle Sieger, weil Jesus Christus für uns auf Golgatha den Sieg errungen hat. Und darin können wir selig sein. Das ist das Wunderbare, dass der heilige Ruf Gottes in die Seligkeit, in die Herrlichkeit führt. Aber ich darf das einfach mal so sagen, ich erlebe bei Christen so wenig davon. Das, was ich euch gerade sage, das ist eine Selbstverständlichkeit, das hört ihr immer wieder zu Ostern, immer wieder sonntags, hoffentlich auch bei Beerdigungen halt, wo man dann getröstet wird. Das Problem ist, dass Christen sich davon nicht bestimmen lassen. Die gehen dann aus der Kirche raus und sagen, ja, war ja alles richtig, können wir nicht widersprechen. Aber ablaufen tut ein ganz anderes Programm die Woche über. Das Programm eben, dass der Geist der Welt kommt und einem Angst und Sorgen macht. Und man sich nicht von dieser Seligkeit Gottes, die in dem heiligen Ruf steht, beschenken sein lässt. Dass man sagt, alles in Ordnung, Halleluja, der Sieg ist errungen. Das ist das Wunderbare, wir haben ewiges Leben. Er hat uns selig gemacht, ruft Paulus dem Timotheus zu. Und das darf ich dir noch einmal zurufen. Du bist selig. Nicht deshalb, weil ein Papst sich selig sprechen würde, nein, weil du den heiligen Ruf des lebendigen Gottes angenommen hast. Ist alles in Ordnung in deinem Leben? Nochmal, es gibt sicherlich eine Menge Probleme, Schwierigkeiten, die der ein oder andere zu tragen hat. Da wollen wir das nicht verneinen. Aber das ist nur zeitlich und extremst begrenzt. Das, was die Wahrheit deines Lebens ist, wenn du den heiligen Ruf angenommen hast, ist deine Seligkeit. Und da darfst du dich drüber freuen und das möchte Gott für dein Leben, dass du nicht lebst in diesem Geist der Welt, der dir immer wieder Angst und Furcht macht, sondern dass du lebst in diesem heiligen Ruf, der dir die Seligmachung deines eigenen Lebens nochmal vor Augen stellt. Und ein fünftes, das schließt daran an, das Leben im heiligen Ruf. Wir sind selig gemacht durch den heiligen Ruf und Gott möchte, dass wir dementsprechend auch leben. Da hat er einen Anspruch an uns drauf. Wenn ihr als Nationalspieler berufen werdet, dann ist es nicht nur so, dass ihr dann eine höhere Ablösesumme demnächst für euch verlangen könntet und dass ihr, was weiß ich, mehr Gehalt bekommt. Dann ist es auch so, das gehört für Nationalspieler mit dazu, dass man ein gewisses Verhalten an den Tag legt. Also wir wissen das zum Beispiel, wir hatten ja hier in Bremen einen Spieler, Max Kruse, das ist so ein bisschen wilder Spieler halt. Den haben sie irgendwann aus der Fußballmannschaft rausgeschmissen, weil er sich abends in der Disco mit einer Frau nicht richtig gebührend benommen hatte. Der hat jetzt erstmal nichts großartig Falsches gemacht, aber es ist gesagt worden, ja, das gebührt einem Nationalspieler nicht. Oder denken Sie an Stefan Effenberg, hervorragender Fußballer halt, nicht, aber der ging irgendwann vom Platz und dann hat er eine böse Geste mit dem Finger dann in das Publikum gemacht, der wurde auch rausgeworfen. Einem Nationalspieler gebührt das nicht. Oder wenn Sie als Richter berufen werden in Amerika, wo jetzt ja momentan dieser Berufungsprozess dran ist, bei dem obersten Richter, da ist es so, die werden auf Lebzeit berufen, aber das stimmt gar nicht so. In der amerikanischen Verfassung, ich habe das nachgelesen, steht drin, sie sind berufen during good behavior, also solange sie sich gut benehmen. Wenn ein oberster Richter in Amerika sich nicht gut benimmt, also wenn der straffällig wird oder irgendwelche falschen Dinge tut, da besteht die Möglichkeit, den abzuberufen, weil das aber normalerweise nicht passiert. Wenn die erstmal so ein Alter erreicht haben und so eine Position, bleiben die ein ganzes Leben lang das. Aber wie gesagt, es ist nicht de facto eine, es ist zwar de facto eine Lebzeitberufung, aber nicht de jure, sondern die ist gebunden an das Verhalten, dass sie ihrer Berufung gemäß leben. Das gilt für Nationalspieler, das gilt für den obersten Richter am amerikanischen Gerichtshof. Aber das gilt es natürlich auch für uns. Wir sollen leben genau in diesem heiligen Ruf. Und darum geht es im Prinzip nicht nur um diesen ganzen Predigtext, da geht es im ganzen Timotheusbrief drum. Dass Paulus Timotheus aufruft, du musst in diesem heiligen Ruf gemäß leben. Mach dir klar, du bist ein Berufener. Du bist Botschafter an meiner Stadt. Du gehörst nicht zu dieser Welt. Du bist in diese Welt hineingesetzt, du bist auch von der Erde dieser Welt genommen und du wirst auch wieder zur Erde werden. Aber die Wirklichkeit ist, dass du Bürgerrecht im himmlischen Jerusalem hast, dazu bist du berufen. Und bitte, führ dich auch in dieser Welt so auf und lebe so. Und dazu möchte ich euch aufrufen, dich aufrufen, dass du gemäß deiner Berufung, gemäß des heiligen Rufes, den Gott an dich hat ergehen lassen, dein Leben führst in der nächsten Zeit. Wenn du denn im Geist bist, so sagt Paulus einmal im Galaterbrief, so lass uns auch im Geist wandeln. Und ich möchte dich bitten, dass du im Geist wandelst. Nein, ich möchte dich nicht nur bitten, ich möchte dich dazu aufrufen. Lebe im heiligen Ruf. Philipperbrief sagt Paulus, jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und ich weiß nicht, wie du die letzte Woche verbracht hast. So ein Sonntag ist ja nochmal Gelegenheit, in sich zu schlagen und zu sagen, ich lasse nochmal die letzten Tage Revue passieren. Wie ist es denn gewesen? War das eine Woche, wo ich mich wirklich ausgestreckt habe nach meiner himmlischen Berufung, wo ich gemäß meines Rufes durch Gott gelebt habe? Oder ist das eine Woche gewesen, wo ich vieles andere dokumentiert habe? Dass ich mich gesund ernähren kann, dass mir Arbeit sehr wichtig ist, dass ich viel Wert auf meine Familie lege, dass ich meinen Garten immer schön in Ordnung bringe oder habe ich gemäß meiner Berufung gelebt? Ich darf dich im Namen Jesu aufrufen, lebe gemäß deiner Berufung durch Jesus Christus. Mach dir immer wieder bewusst, du hast einen heiligen Ruf, der an dich ergangen ist. Und so wie ein Nationalspieler, wie ein oberster Richter am Gericht in Amerika eine Verantwortung, ob dieses Rufes hat in seinem Auftreten, du noch viel mehr, weil dieser Ruf, den wir bekommen haben durch den lebendigen Gott, etwas ganz Besonderes ist. Und das Interessante ist ja, dass Paulus diesen Brief schreibt an Timotheus. Und Timotheus heißt übersetzt, fürchte Gott. Natürlich ist das sein Lieblingsschüler gewesen, der Gemeindeleiter von Ephesus, gar keine Frage. Aber in diesem Wort Timotheus, fürchte Gott, ist eben nicht nur die Anrede an diesen einen Timotheus gestellt, sondern an uns alle, die wir Timotheus sind, die wir Gott fürchten. Wenn du denn Gott fürchtest, wenn du an Gott glaubst, wenn du den Ruf angenommen hast, dann bitte, dieser Appell, der hier von Paulus an Timotheus, den Gemeindeleiter von Ephesus, getan wird, gilt dann eben auch an dich. Und diesen Appell, diesen heiligen Ruf, dieser Appell über den heiligen Ruf, den möchte ich dir noch einmal zu Gehör bringen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart es durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Amen. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt über seinen heiligen Ruf an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen.